Irgendwas mit Energie. Der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 23. Januar und bei mir sind Ruben Bartke und Ron Heinen. Guten Morgen, ihr zwei.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass ihr in dieser Woche dabei seid. Ihr habt auch schöne Themen mitgebracht und ich würde sagen, dann steigen wir ohne große Umwege direkt ein. Ruben, du hast diese Woche einen Energate Talk moderiert zusammen mit unserer Kollegin Hanna Panzer und es ging um den Industriestrompreis, ein Thema, über das wir natürlich schon viel berichtet haben, auch schon in unserem Podcast immer mal wieder gesprochen haben und es war ganz interessant, denn es kam wieder das Bild vom Pflaster vor. Erklär uns mal, was das Pflaster mit dem Industriestrompreis zu tun hat.
Ja, genau. Also wir haben unter dem Slogan, welche Wirkung kann ein solcher Industriestrompreis denn tatsächlich entfalten, die Wirksamkeit dieses Instruments diskutiert, das ja von der Bundesregierung derzeit geplant ist. Und das Pflaster kommt da ins Spiel, also steht sozusagen als Synonym dafür, dass es nicht mehr ist als ein Pflaster. Ja, also es lindert eigentlich nicht viel. So kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Und das ist ein Begriff, der in dieser Debatte auch schon häufiger aufgetaucht ist. Und so ist es dann auch in dieser Woche bei uns im Talk dieser Begriff wieder mal gefallen.
Wenn wir auf den Wirtschaftsstandort Deutschland gucken, da ist ja momentan vielleicht gerade mal wieder das Bild des kranken Mannes in Europa angebracht. Und der kranke Mann oder die kranke Frau kommt also in die Rettungsstelle vielleicht mit einem gebrochenen Bein. Und es gibt ein Pflaster, so in etwa könnte man die Situation beschreiben. Aber warum ist das eigentlich so? Also der Industriestrompreis lässt ja durchaus hoffen, und das ist auch das erklärte Ziel, dass der reine Strompreis für große industrielle Verbraucher auf 5 Cent pro Kilowattstunde absinkt. Warum reicht das nicht? Was sind da vor allem dann nochmal die Nebenbedingungen? Lass uns da nochmal drauf eingehen, weil das haben vielleicht auch nicht alle unbedingt im Kopf. Warum helfen diese 5 Cent vielleicht gar nicht so viel?
Ja, also ich glaube ganz grundsätzlich, und das war auch in der Diskussion an verschiedenen Stellen zu hören, ist dieses Instrument eingebettet in ein Korsett von Vorgaben aus der EU-Kommission. Das ist diese CSEF-Richtlinie oder Verordnung, die es da im letzten Jahr schon gegeben hat, die Regeln erstellt, wie so ein Entlastungsmechanismus überhaupt gestaltet sein darf. Und da sind Vorgaben, wo breiter Konsens besteht, dass die Wirksamkeit natürlich sehr stark einschränken. Da ist zum Beispiel die Rede davon, dass nur 50% des Strompreises entlastet werden dürfen. Der wichtigste Punkt, oder der zumindest in der Debatte am häufigsten vorkam, war die Begrenzung auf 3 Jahre als Laufzeit. Ja, da sagen alle Wirtschaftsvertreter, beispielsweise Sebastian Boley von der Industrie- und Handelskammer war in der Diskussionsrunde dabei, kein Wirtschaftsunternehmen plant über einen Zeitraum von 3 Jahren, sondern länger. Das heißt, wer Produkte verkaufen will und da einen Preis dranhängen muss, der braucht eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und die deckt in der Regel einen längeren Zeitraum als 3 Jahre ab. Und keiner weiß, was nach diesen 3 Jahren, also nach 2028, dann wieder mit den Strompreisen passiert. Das heißt, da sorgt der Industriestrompreis am Ende vielleicht mehr für Verwirrung, als dass er wirklich hilft. Und das haben auch beispielsweise Kai Gent, der auch in der Diskussion dabei war, Initiator der Mittelstandsinitiative EE-Industrie, von Hause aus Jurist, also auch beratend tätig, hat auch gesagt, ja, die Leute laufen uns jetzt hier die Türen ein, weil sie irgendwie wissen wollen, erstens, gehören wir zu den Unternehmen, die von diesem Industriestrompreis profitieren können? Und B, was hilft der uns überhaupt? Ja, also da ist jetzt gerade eine große Verunsicherung im Markt. Das hat Maximilian De Corsi, Geschäftsführer von EcoPlanet, auch so bestätigt, dass da jetzt gerade der Beratungsbedarf enorm hoch ist. Da kann man sich ja fragen, ob dieser Industriestrompreis am Ende vielleicht eher nach hinten losgeht, wenn er für mehr Verunsicherung im Markt sorgt, als die hohen Strompreise, die ja ein Problem sind, als sie das von sich aus schon tun.
Ja, du hast ja sozusagen die Faktoren schon angesprochen. Einerseits greift der Industriestrompreis zu kurz. Es gibt auch die Kritik, dass er generell zu wenig hilft, weil er eben auch nur beim reinen Strompreis ansetzen kann und Netzkosten, Steuern, Abgaben, die natürlich für große industrielle Verbraucher zwar reduziert sind, aber eben trotzdem anfallen und dann auch eben genau diesen Punkt gegebenenfalls zu bürokratisch, weil einerseits ist es eben so, dass nur die Hälfte des Stromverbrauchs gefördert wird, aber dann wiederum von dieser Hälfte auch wiederum eine weitere Hälfte dann in Dekarbonisierungsprojekte reinvestiert werden muss. Das muss alles nachgewiesen werden und das macht die ganze Geschichte natürlich komplex, sodass viele Unternehmen sich tatsächlich ja fragen, bringt mir das in Summe überhaupt irgendwas oder habe ich nur einen enormen Aufwand, der den Nutzen gar nicht rechtfertigt.
Genau, und ein Aspekt, den haben wir jetzt an der Stelle ausgeklammert, der mir auch noch wichtig erscheint, das ist die Kombination mit anderen Entlastungsinstrumenten. Das hatten wir an der Stelle und in den Diskussionen auch schon häufiger gehört. Da geht es vor allem um die Strompreiskompensation, die für viele Großunternehmen sehr wichtig ist als Entlastungsinstrument, so wie das Regelwerk aktuell gestrickt ist, wird da eine Kombination aller Voraussicht nach nicht möglich sein. Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hatte sich in der EU sehr dafür eingesetzt, dass es da irgendeine Möglichkeit geben soll, dass man beide Instrumente kombinieren kann. Es gibt ja inzwischen eine Förderrichtlinie, aus der es ersichtlich, dass das eher schwierig wird. Und das schränkt natürlich die Wirksamkeit vom Industriestrompreis auch nochmal ein.
Trotzdem, eine Entlastung tut Not. Das ist, glaube ich, relativ klar. Die deutsche Industrie leidet an verschiedenen Stellen. Klar, einerseits hohe Energiekosten, andererseits natürlich diese ganze Zolldebatte, die in den letzten Tagen ja auch nochmal Wellen geschlagen hat, mit Auf und Ab natürlich. Es stellt sich natürlich die Frage, gut, der Industriestrompreis auf 3 Jahre ausgelegt, er kann vielleicht so ein bisschen, wie so ein Pflaster halt, mal so ein bisschen helfen. Die ganz große Operation ist es nicht und genau die steht ja eigentlich aus. Also die Erwartung ist doch von allen Akteuren, dass wir jetzt sozusagen, wir sind wieder bei dem Thema Brückenstrompreis eigentlich, dass wir die Brücke nutzen, eine absehbare, zeitlich absehbare Entlastung und dass dann im Anschluss wirklich strukturelle Reformen greifen, die ja im Prinzip auch von der Politik bisher durchaus angekündigt sind, aber so richtig sehen wir sie ja noch nicht. Du hattest ja auch einen Vertreter von Vattenfall mit dabei. Kannst du sagen, was da so die Erwartung ist?
Ja, ich würde einen Zwischenschritt aber noch machen wollen, weil bevor wir das große Fass aufmachen der Marktstrukturreformen, gibt es noch vielleicht die Möglichkeit, über die Alternativen zu sprechen, die es jetzt schon für den Industriestrompreis gibt. Die haben in der Diskussion auch einen großen Raum eingenommen, kann man sagen. Wir haben viel gesprochen über PPAs. Da ist auch noch die eine oder andere Frage offen, wie sich PPAs mit dem Industriestrompreis vertragen. Gelten sie als ökologische Gegenleistung oder nicht? Es ist zumindest angelegt. Aber das ist auch ein Instrument, was vielleicht so zumindest langfristig betrachtet viel relevanter sein könnte als jetzt der Industriestrompreis. Und dann gibt es natürlich noch weitere Ideen, wie man kann auf die Eigenerzeugung ausbauen über Photovoltaikdächer, ganz banal. Man kann in Optimierung, Flexibilisierung investieren. Das ist ja im Industriestrompreis alles so ein Stück weit auch angelegt über diese ökologische Gegenleistung. Und wir haben viel darüber diskutiert, wird es helfen? Also wird es tatsächlich die Industrie anreizen, in solche Instrumente zu investieren? Da gibt es zumindest aber auch Zweifel. Ja, es hat auch wieder damit zu tun, mit dieser begrenzten Wirksamkeit, mit dem Zeithorizont vor allem. Also das ist so in meinen Augen noch ein Zwischenschritt. So bei der Strukturreformen, das ist ganz klar auch ein Aspekt in der Diskussion geworden. Ich meine, Sebastian Bohley hat diesen Gedanken auch eingeworfen. Viel wichtiger als der Industriestrompreis in diesem Jahr wird die EEG-Reform. ja, mit Blick auf die künftigen Marktpreise für die Industrie. Ja, das wird der wichtigere Prozess langfristig, der einen größeren Einfluss darauf haben wird, wie sich die Preise entwickeln, wie die Industrie Zugang hat zur günstigen Energie aus erneuerbaren Energien. Also da schlummert noch viel Denkarbeit für all diejenigen, die sich mit den Fragen befassen, vor allem bei der Politik natürlich.
Ja, gerade bei der EEG-Reform wird es ja zentral auch um die Frage dann wiederum gehen, die du gerade aufgeworfen hast. Welche Rolle können PPAs dann künftig noch spielen in einem neuen Fördersystem? Weil das bisherige EEG läuft im Prinzip in diesem Jahr aus. Die beihilferechtliche Genehmigung läuft aus und es muss etwas passieren. Da darf man wirklich gespannt sein. Wir sind eigentlich in der Erwartung, dass demnächst auch die ersten Papiere vorliegen, über die wir dann hier auch sicherlich intensiv diskutieren werden. Und weitere Baustellen sind natürlich Fragen wie der weiteren Flexibilisierung. Da gibt es jetzt von Industrieseite natürlich auch nicht nur Zustimmung, weil auch viele Industrieprozesse einfach nicht wirklich flexibel sind. Industrie hat natürlich auch das Thema, dass viele Prozesse auch eher gaslastig sind als sehr stromlastig. Das heißt, also ein Industriestrompreis hilft vielleicht dann auch gar nicht mal so sehr, wenn es letztendlich um den Gaspreis ja auch geht.
Ja, da kann ich kurz einhaken, denn das war witzigerweise eine Frage, die im Chat aufkam. Sie klingt ein bisschen naiv, aber ich finde sie gerade deswegen vielleicht auch sehr charmant und auch tatsächlich aus Industriesicht total berechtigt. Warum diskutieren wir über einen Industriestrompreis, aber nicht über einen Industriegaspreis? Ja, natürlich ist das jetzt, ich sag mal, politisch nicht unbedingt den Weg, den wir gehen wollen, aber aus Sicht der Industrie stellt sich natürlich die Frage, warum reden wir hier von einer Subventionierung beim Strompreis, wo der Gaspreis vielleicht mindestens genauso sehr einen Schmerzpunkt darstellt. Also das ist so als kleiner Einwurf, es war nicht Bestandteil der Diskussion. Ich habe den Chat, der lief nebenher voll mit vielen interessanten Hinweisen aus Kreis der Teilnehmer. Und das habe ich mit einem Schmunzeln wahrgenommen. Natürlich könnten wir hier an der Stelle genauso sehr über den Industriegaspreis diskutieren, tun wir aber nicht.
Anderer Aspekt, den du gerade auch schon angesprochen hast, ist, dass die Industrie natürlich eigentlich schon auf günstigen erneuerbaren Strom blickt. Und wenn man so sich dieser aktuellen Debatte natürlich anhört und anschaut und verfolgt, hat man eigentlich gar nicht den Eindruck, dass von günstigen erneuerbaren Energien gesprochen werden kann. Aber de facto ist es eben von der Erzeugungsseite so, dass erneuerbare Energien durchaus eben das Potenzial haben, die Kosten zu senken. Aber das Problem sind eben die Systemkosten. Wir befinden uns in einer Phase eines größeren Umbaus, einer Transformation weg von alten zentralen Strukturen hin zu den neuen dezentralen Strukturen. Und da ist es natürlich eine Glaubensfrage. Geht man davon aus, dass diese anfallenden Kosten, Transformationskosten, dass sie nur ein Übergang sind und wir dann tatsächlich in eine Phase günstigerer Preise hineinlaufen, oder sind sie eher dauerhaft? Wenn man so die allgemeine Debatte momentan verfolgt, klingt es eher danach, dass wir dauerhaft hohe Kosten haben werden. Deshalb wird ja an vielen Stellen auch dagegen ansubventioniert. Aber es gibt ja durchaus Mittel und Wege, Systemkosten zu reduzieren. Das war ja auch Kern des Energiewende-Monitorings der Bundesregierung im vergangenen Jahr. Es liegt jetzt seit September vor. Kann man schon eigentlich auch mal die Frage stellen, was ist da bisher passiert? Klar, wir haben es angesprochen, EEG-Reform ist jetzt ein großes Thema, aber gerade das Energiewende-Monitoring hat ja auch ganz viel Fokus auf das Thema Flexibilisierung gelegt. Da ist teilweise die Bundesnetzagentur natürlich dran zu arbeiten, aber vom Bund auf politischer Ebene in Berlin sieht man bisher noch nicht die ganz großen Vorstöße. Klar, September war das Energiewende-Monitoring da, jetzt sind wir Anfang Januar. Vieles braucht auch etwas Zeit, aber eine Erwartung ist schon da, dass sich natürlich auch an der Stelle demnächst was tut.
Ja, ich glaube, das kann man definitiv sagen. Wir haben allerdings auch eine unglaublich komplexe Gemengelage, wo wir an so vielen Stellschrauben hier ansetzen können oder auch müssten, dass das natürlich im Gesamtbild auch unglaublich komplex ist. Ich denke, der erste große Schritt wir reden ja jetzt heute ausnahmsweise mal nicht über die Kraftwerke. Ja, wenn wir über die Erneuerbaren reden, dann ist der erste große Schritt, also ein sehr großer Schritt, die EEG-Reform. Da warten wir sehr gespannt drauf. Was steht da drin? Es ist relativ klar, dass der Fördermechanismus umgestellt wird auf diese CFDs, aber das alleine wird diese systemischen Fragen ja nicht lösen. Das ist noch kein, ich sag mal, das ist auch eine EU-Vorgabe, da ist noch kein politischer Gestaltungswille mit verbunden. Ja, und da hat Katharina Reiche jetzt die Messlatte hochgelegt, weil sie stellt die Kosten, die Systemeffizienz in den Mittelpunkt ihrer Politik. Und wir sind alle sehr gespannt, was sind die Instrumente, die uns da wirklich helfen? Ja, es sind sehr viele Ideen im Raum. Ja, es gibt viele Leute, Thinktanks, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Und es ist jetzt an der Politik, damit Vorschlägen um die Ecke zu kommen, die dann auch wirklich mittelfristig, sage ich mal, kurzfristig die Hoffnung, dass die Preise runtergehen, die systemischen Kosten, die würde ich gar nicht mehr haben. Aber mittelfristig muss etwas passieren. Und da ist jetzt ein bisschen die Magierin in Katharina Reiche gefragt, würde ich sagen, dass sie da uns was aus dem Hut zaubert.
Und vielleicht so viel Magie braucht es möglicherweise gar nicht, weil natürlich ganz klar der Netzausbau dazugehört. Aber die Netze müssen künftig auch Signale senden, wenn Engpässe bestehen, sodass wir Flexibilisierung oder Flexibilitäten überhaupt heben können und auch neue Anreize für Speicher setzen. Und ich glaube, da kommen wir zu unserem zweiten Thema des heutigen Tages. Ruben, du hast auch gerade schon gesagt, die Think Tanks sind auch gefragt, Vorschläge zu machen. Und genau mit einem solchen Vorschlag hat sich Ron unter anderem in dieser Woche beschäftigt, unter dem Stichwort der Systemdienlichkeit. Ein Wort, das auch schon im Koalitionsvertrag aufgetaucht ist, da teilweise aber auch ein bisschen schon durcheinander geraten ist, weil es hieß teilweise, erneuerbare Energien sollen netzdienlich sein. An der anderen Stelle hieß es, sie sollen systemdienlich sein. Und auch genau diesen Konflikt hatte eigentlich auch schon das Energiewende-Monitoring aufgemacht, nicht alleine auf Netzdienlichkeit abzustellen, sondern den Begriff der Systemdienlichkeit stärker zu fokussieren. Aber es stellt sich die Frage, was heißt das eigentlich und was ist der Unterschied? Und Ron, du hast ja eine Studie angeguckt von Neon und Consentec, die eigentlich genau dieser Frage auch ein Stück weit nachgegangen sind.
Ja, genau. Die Studie betrachtet es natürlich vor allem unter dem Blickwinkel der Speicher. Die wurde im Auftrag gegeben von verschiedenen Speicherbetreibern. Dazu gehören Kion Energy, Lichtblick, EcoStore und Fluence, haben die Studie im Auftrag gegeben. Daher ist natürlich so ein bisschen die Richtung, in die es geht, klar. Aber ich finde, das ist eigentlich eine ganz interessante, das ist ein interessanter Debattenbeitrag gewesen, diese Studie. Das ist keine Studie, die mit Zahlen um sich wirft und die harte Fakten schafft, sondern ich habe die vielmehr so gelesen, dass es, wie du schon gesagt hast, so ein Debattenbeitrag dafür ist, sozusagen ein, wir müssen mehr an Systemdienlichkeit denken.
Vielleicht kannst du mal kurz das dann eben mal aufzeigen. Wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder gehört, ja, Speicher sollen netzdienlich sein. Es wird eben das Problem aufgemacht, dass Speicherbetreiber sich heute ausschließlich an den Börsenstrompreisen orientieren. Sie haben auch keinen anderen Anreiz. Das ist das Einzige, woran sie sich orientieren können. Netzbetreiber sagen, das hilft uns überhaupt nicht, wenn Speicher im schlechtesten Fall gerade das machen, was uns hier vor Ort im Netz schadet. Und sie fordern Netzdienlichkeit. Aber die Studie geht ja quasi ein Stück darüber hinaus. Sie sagt, auch mit Netzdienlichkeit alleine ist es nicht ganz getan.
Genau. Also im Grunde sagt sie, Batteriespeicher erbringen bereits heute einen volkswirtschaftlichen Nutzen. Und volkswirtschaftlicher Nutzen wird mit Systemdienlichkeit gleichgesetzt. Und die These ist, und ich glaube, es ist auch gar nicht so eine steile These, sondern es ist eine These, die schon lange im Raum steht, die aber immer wieder vergessen wird. Und deswegen auch mein Gefühl, dass es ein Debattenbeitrag ist, sozusagen eine Erinnerung. Die These, die energiepolitische Diskussion sollte sich nicht auf das Thema Netzdienlichkeit beschränken, sondern vielmehr diesen systemdienlichen Nutzen von Speichern in den Blick nehmen. Ein ganz einfaches Beispiel wäre da, ein Speicher, der das Netz punktuell belastet, also Redispatch erfordert, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass hintenrum teure, viel teurere Gaskraftwerke nicht benötigt werden, der hat vielleicht das Netz kurzzeitig geschädigt, aber im Systemblick dafür gesorgt, dass das viel teurere Gaskraftwerk halt nicht hochgefahren werden musste. Und ich glaube, das ist ein relativ simpler Gedanke, der gut nachvollziehbar ist. Und ich glaube, daran fehlt es halt teilweise manchmal in unseren Diskussionen. Und genau das ist dieser Punkt, worum es geht. Ist Netzdienlichkeit das aller Heilmittel? Ist das das Thema, worüber wir uns immer unterhalten sollten? Oder sollten wir vielmehr auf diesen systemdienlichen, auf diesen volkswirtschaftlichen Nutzen uns konzentrieren? Und ich glaube, das kann man jetzt für das Thema Speicher spielen, das kann man aber auch für ganz viele andere Themen sehen. Darüber haben wir ja gerade auch schon gesprochen. Und von daher fand ich, war das eine sehr interessante Studie, weil die auch zu einem interessanten Zeitpunkt erschienen ist.
Ja, zumal sie ja, glaube ich, auch so den Perspektivwechsel macht. Natürlich hören wir in der Energiebranche ganz oft die Netzbetreiber-Sicht, die ja genau diesen Konflikt aufmacht, dass Speicher durchaus auch in Phasen netzschädlich sein können. Das ist in der aktuellen Situation ja auch durchaus zutreffend, aber eben auch nur in bestimmten Phasen. Das darf man natürlich bei der ganzen Debatte nicht vergessen. Natürlich haben Speicher schon heute einen wichtigen Beitrag für die Ausbalancierung des Energiesystems. Muss man auch sagen, wir haben ja immer noch sehr, sehr wenig Großspeicher im Markt. Ich glaube, daran muss man zwischendurch immer mal wieder erinnern, angesichts der riesig großen Zahlen, die über die gesprochen wird, die eigentlich vor den Netzen stehen und gerne in die Netze rein möchten. Aber wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ich glaube, du hattest es gesagt. Wir sind gerade mal bei 2 Gigawatt installierter Batteriespeicherleistung. Auch wenn sich das dieses Jahr vielleicht verdoppelt oder noch ein bisschen mehr draufkommt, sind das immer noch keine ganz, ganz großen Zahlen. Aber wenn das Wachstum der Speicher weitergeht, dann haben die natürlich einen großen systemischen Nutzen. Du hast es gesagt. Also sie können zum Beispiel helfen, auch Kraftwerkszeiten zu reduzieren, also dass nicht teures Erdgas verstromt werden muss, weil Gaskraftwerke sind nun mal bei der Merit Order immer die preissetzenden Anlagen. Das heißt, die führen dazu, dass Strompreise hoch sind und teuer sind. Wenn Gas nicht verbraucht wird, haben wir weniger CO2-Emissionen, wenn die Kraftwerke weniger hoch und runter fahren müssen. Dann haben wir auch weniger Verschleiß, klar auch weniger Erfordernis, Erdgas einzukaufen. Da gab es ja in dieser Woche auch eine bemerkenswerte Rede. Eigentlich sollte es um Grönland und andere große Themen gehen. Donald Trump hat es aber geschafft, auch nochmal einen Schlenker zur Windenergie zu machen bei seiner Rede in Davos und seine große Ablehnung gegen die Windenergie nochmal zur Schau gestellt. Klar, weil die Windenergie natürlich für weniger Erdgasbedarf sorgt. Und das ist ja momentan ein ganz zentrales Standbein der US-Wirtschaft. Also da sieht man letztendlich, Speicher können natürlich helfen, unser System robuster zu machen, resilienter zu machen, Strompreise auch zu vergleichmäßigen, wenn sie denn richtig und gut eingesetzt sind. Und da ist die Frage, wie sehen denn die Anreize dann aus? Also was ist denn ein geschicktes Instrument, um diesen potenziellen Nutzen der Speicher tatsächlich in der Praxis auch abrufen zu können?
Ja, da waren es ganz viele Aspekte drin. Ich würde mich gerne noch mal ganz kurz an dem Thema Netzdienlichkeit so ein bisschen abarbeiten, weil ich finde, das ist auch ein interessanter Aspekt, der in der Studie noch mal herausgearbeitet wird, der, glaube ich, eigentlich allen auch bewusst ist, aber das noch mal so ins Bewusstsein zu rufen, ist, glaube ich, wichtig. Netzdienlichkeit per se wird überhaupt nicht ökonomisch belohnt. Kein Einspeiser achtet derzeit auf Netzdienlichkeit. Das sind externe Faktoren. Wir wissen überhaupt nicht, wann Einspeiser Redispatch verursachen, Netzengpassmanagement erfordern. Das sind blinde Faktoren. Das wissen wir gerade überhaupt nicht. Und das heißt, alle Einspeiser sind blind fürs Netz. Auch Speicher, aber auch PV, auch Wind. Und genau da muss aus Sicht der Autoren regulatorisch-politisch rangegangen werden. Also diese ökonomische Blindheit gegenüber Netzengpässen. Das ist, glaube ich, so das Anliegen der Studie, abgesehen davon, die Systemdienlichkeit von Speichern zu belohnen. Es gibt also keinen Anreiz für Redispatch oder Netzausbaukosten in der Einsatzplanung von allen Einspeisern. Und Jetzt hattest du ja gefragt, was sind so Faktoren, die dann gerade eingeführt werden. Also wir reden ja immer von FCAs, Hüllkurvenvorgaben, Baukostenzuschüssen, Trichtervorgaben. Und das ist, und jetzt finde ich, das ist ein schönes Zitat, das seien unabgestimmte Kakophonien von Instrumenten. Und die Forderung, die die Autoren jetzt in ihrer Studie daraus abgeleitet haben, wir brauchen Ansätze, die Netzdienlichkeit von Speichern nicht mehr isoliert betrachten, sondern aus dem Blick der Systemdienlichkeit heraus betrachten. Also marktliche Instrumente, die aufeinander abgestimmt sind und statt einer Kakophonie von Instrumenten sozusagen einen gemeinsamen Blick entwickeln.
Ron, ich hoffe, du meinst Kakophonie. Das ist so ist der Begriff, den ich kenne, die Kakophonie.
Was habe ich gerade die ganze Zeit gesagt?
Die Kakophonie.
Naja, okay, du hast natürlich recht. Ja, da habe ich mich vielleicht ein bisschen lenken lassen. Nein, es ist die Kakophonie gemeint. Aber genau, also das ist die eigentliche Forderung, die daraus entwickelt wird. Also ein abgestimmtes Instrumentenset.
Genau, das ist momentan natürlich eine große Debatte, weil wir hören eben tatsächlich sehr viele Vorschläge, mit denen dem Hochlauf der Batteriespeicher, der Speicher ganz generell, durchaus auch einige Brocken vor die Füße geworfen werden könnten. Und eigentlich genau daran arbeitet die Bundesnetzagentur. Und bevor wir darauf jetzt kurz noch gemeinsam eingehen, geben wir einmal noch ab für eine Marktinformation.
Der Industriestandort Deutschland steht unter Druck. Hohe Energiekosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig erfordert die Transformation enorme Investitionen in neue Technologien. Umso wichtiger wird eine vorausschauende und flexible Gestaltung der Energieversorgung. Wie lassen sich Energiekosten senken? Welche Optionen gibt es für eine wettbewerbsfähige und zugleich grüne Energieversorgung? Und welche Impulse kommen aus Politik und Regulierung? Diesen Fragen widmet sich das Energate-Forum Industry Means Energy am 20. Mai in Essen mit hochkarätigen Podiumsdiskussionen und Praxisbeispielen aus Industrie- und Energiewirtschaft. Mit dem Insider-Rabatt zahlen Sie für Ihr Ticket nur 429 statt 599 Euro. Anmeldung unter energate-events.de/p/energate-forum. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Gut, dann sind wir zurück und ich habe gerade vor der Pause das Thema Bundesnetzagentur angesprochen, weil eigentlich das spielt genau da rein, wo wir vor der Pause aufgehört haben. Die Bundesnetzagentur ist ja in dem sogenannten Agnes-Prozess dabei, die Netzentgeltsystematik komplett neu zu sortieren, auch eben mit Blick auf Speicher. Und da hat die Bundesnetzagentur ein neues Orientierungspapier vorgestellt in den letzten Tagen zu Speicherentgelten. Und da steckt ja genau einiges drin. Wo geht da die Reise hin? Was plant die Bundesnetzagentur?
Ja, im Grunde geht es da weiter, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen hatten. Dynamische Netzentgelte sind das Ding. Also gerade bei Speichern als Flexibilitätsbereitsteller soll es natürlich auch in Richtung dynamische Netzentgelte gehen. Also im Grunde würde ich empfehlen, alle, die den Podcast letzte Woche nicht gehört haben, einmal kurz da reinhören und dann an der Stelle hier gleich weitermachen, weil da wird sozusagen die Grundlage gelegt. Im Grunde unterscheidet die Bundesnetzagentur in Zukunft zwischen Finanzierungs- und Anreizkomponente. Und bei der Anreizkomponente sollen halt dynamische Netzentgelte kommen. Und das ist gerade für Speicher natürlich enorm wichtig, weil dann das Netz sichtbar wird. Es wird dann angereizt, sich netzdienlich zu verhalten. Das ist also genau das, was gerade in der Studie gefordert wurde. Netz sichtbar machen, marktlich orientiertes Verhalten anreizen, wenn man sich netzschädlich verhält, bestrafen, wenn man sich netzdienlich verhält, belohnen. Und das ist sozusagen ganz simpel runtergebrochen.
Wir können das ja mal wirklich uns vor Augen führen, wenn wir uns einen Speicher mal vorstellen und sagen, der guckt jetzt auf den Handel. Ja, der Handel sendet Preissignale und der Speicher würde anhand dieser Preissignale seinen Fahrplan definieren und sagen, hier speise ich ein, dann speise ich aus. Ein dynamisches Netzentgelt bildet ja dann sozusagen nochmal eine Schicht oben drüber, ein Preissignal oben drüber, was entweder das marktliche Preissignal stärkt oder es abschwächt. Und wenn man beide miteinander kombiniert, dann kann sich der Speicher sozusagen marktlich und netzseitig verhalten, Man muss aber beides dann sozusagen einplanen können. Und das ist so ein Stück weit dann die Reise, die jetzt alle Marktteilnehmer vor sich haben, beide Signale erstmal miteinander kombinierbar zu machen und dann auch sozusagen die Fahrpläne darauf abzustellen. Wenn das so kommt, glaube ich, ist das durchaus ein gutes Instrument, dass vielleicht auch diese ganze Debatte um Netzdienlichkeit, Marktdienlichkeit, Systemdienlichkeit, ja, wir reden ja von drei unterschiedlichen Begriffen, die hier im Raum stehen, diesen Konflikt zumindest so ein Stück weit zu lösen. Und dann, wünsche ich den Kollegen im Tulpenfeld bei der Bundesnetzagentur viel Erfolg dabei, dieses Modell irgendwie zu entwickeln.
Am 30. Januar wird die BNetzA ja einen weiteren Expertenworkshop zu genau diesem Thema durchführen. Ich bin da auch sehr gespannt, was dann die Marktteilnehmenden, also vor allem die Speicherbetreiber, zu diesem Modell sagen werden. Weil ich habe mich jetzt die ganze Woche abgemüht, nochmal irgendwie erste initiale Reaktionen zu diesem Papier einzuholen und bin da bislang auf Granit gestoßen. Also es wollte sich keiner äußern oder es konnte sich noch keiner äußern. Vielleicht auch, weil der Vorschlag halt doch komplex ist. Das war ja auch Thema in der letzten Woche und ich glaube, das wird für Speicher dann halt nochmal komplexer, weil dann sehr viele verschiedene Dinge miteinander in Bezug gesetzt werden müssen. Aber ich bin sehr gespannt auf diese Diskussion dann am 30. Januar.
Wir hatten ja die Diskussion mit den Netzbetreibern über dynamische Netzentgelte in der letzten Woche ja ausführlich dargestellt. Auch die haben natürlich über viel Komplexität geklagt und damit bei dir auch durchaus auf Gehör gestoßen. Und du sagst, das ist auch durchaus nachvollziehbar. Für die Speicherbetreiber wird sich die Welt natürlich auch massiv ändern. Bis 2029 sind Speicher von Netzentgelten gänzlich befreit. Deshalb eben auch gar keine Netzwirkung. Das soll sich eben künftig ändern, idealerweise dann eben durch eine dynamische Anreizkomponente. Gleichzeitig droht den Speicherbetreibern ja vielleicht auch noch anderes Ungemach, weil es ist ja nicht nur davon die Rede, dass künftig Netzentgelte anfallen, sondern es wird auch über Baukostenzuschüsse, Einspeiseentgelte diskutiert. Ist da schon aus den Papieren der Bundesnetzagentur so ein bisschen rauszulesen, wo es hingeht? Weil tatsächlich wäre es ja so, wenn jetzt wirklich ein Dreiklang kommen würde, Einspeiseentgelte, Baukostenzuschüsse, Netzentgelte, das hat natürlich auch hohes Potenzial, einen Markt, bevor er überhaupt ernsthaft hochläuft, direkt wieder abzuwürgen.
Ja klar, also zunächst muss man sagen, das Papier jetzt diese Woche bezieht sich ausschließlich auf die Entnahmeseite und es betont, sollten Einspeiseentgelte in irgendeiner Form kommen, dürfe das auf gar keinen Fall zur doppelten Netzfinanzierung führen. Also die Bundesnetzagentur ist sich natürlich bewusst, dass sie diesen marktlichen Hochlauf der Batteriespeicher unter keinsten Umständen unterbrechen möchte oder zerstören möchte. Also ich glaube, das wird da schon ganz klar mitgedacht und das wurde auch bislang immer in den Workshops betont. Egal, was wir machen, wir wollen auf gar keinen Fall das Geschäftsmodell zerstören, sodass wir dann am Ende gar keine Speicher haben. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Zu den Baukostenzuschüssen, da ist die Bundesnetzagentur ja schon seit langem der festen Überzeugung, dass sie notwendig sind. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Also Baukostenzuschüsse werden kommen. Die Bundesnetzagentur argumentiert damit, dass sie zur Steuerung unumgänglich sind und da gibt es auch nur einen ganz kurzen Abschnitt zu, wo nochmal gesagt wird, davon wird nicht abgewichen. Ich glaube auch, dass die Speicherbranche damit mittlerweile so ihren Frieden geschlossen hat, auch wenn da im Vorfeld ganz viel diskutiert wurde. Solange man planen kann, wie hoch diese Baukostenzuschüsse sind, was derzeit ja vielleicht noch nicht der Fall ist, das ist ein anderer Punkt, aber solange man weiß, wie hoch die Baukostenzuschüsse ausfallen, kann man damit planen, das ist in Ordnung. Also man freut sich mit Sicherheit nicht darüber, aber man kann damit leben.
Nochmal eine letzte Frage, dann doch auch nochmal zu der Belastung mit Netzentgelten oder den Plänen der Bundesnetzagentur. Du hast im Vorgespräch uns auch gesagt, es ist auch gar nicht ganz auszuschließen, dass die Bundesnetzagentur ins bestehende Regime eigentlich eingreift und gegebenenfalls sogar auch in die bestehende Netzentgeltbefreiung dann mit neuen Maßnahmen hineinreguliert. Ist das tatsächlich denkbar?
Also ich habe diese Stelle so gelesen, also es gibt eine Stelle, wo die Bundesnetzagentur skizziert, dass sie theoretisch das Recht hat, auch vor 2029 bereits dynamische Netzentgelte für Speicher einzuführen. Und da gibt es den Hinweis, dass das auch für Speicher im Bestand gelten könnte. Ob das jetzt so umgesetzt wird, das weiß ich nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber es steht zumindest drin, dass sie die Befugnis dazu hat. Also das finde ich ist nochmal ein ganz interessantes Side-Note sozusagen, dass sie darauf verweist, wenn wir wollen, können wir am Bestandsschutz rütteln.
Okay, da wird es sicherlich sehr spannend sein, die weitere Diskussion noch zu verfolgen. Du hast uns ja schon den Hinweis gegeben, 30. Januar, das ist also genau heute in einer Woche. Es wird dann tatsächlich erst nach der Aufnahme unseres Podcasts dann auch für uns ersichtlich, wie die Diskussionen da zumindest in dem Workshop dann weiterlaufen. Wir werden das aber sicherlich dann auch wieder aufgreifen, natürlich auch in unserer Berichterstattung. Wir bleiben da am Ball. Ich bin sehr gespannt. Dann für heute würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Vielen lieben Dank, Ruben. Danke, Ron, dass ihr dabei wart, dass ihr eure Themen mitgebracht habt. Und ja, wir wünschen jetzt erstmal ein schönes Wochenende und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.